Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Tegemark und Philipp Pankratz.
Da wird's rascheln. Im ganzen Podcast, da wird's nur rascheln. Jeder raschelt mit seinen Tee. Okay, entschuldige. Ich muss mal das WLAN ausmachen.
Okay, ja, gut. Das klingt so, als würdest du etwas verändern, Kevo.
Warum?
Weil du das WLAN ausdrehst.
Stimmt, ja. Ich verändere meinen Erreichbarkeitsstatus.
Das ist schön, man sollte immer sagen Erreichbarkeitsstatus. Das gefällt mir gut. Das ist meine erste Notiz.
Bitte notieren Sie, ich versuche derweil die Introduction zu machen, nämlich wir versuchen was Neues. Dieser Podcast ist von jetzt an möglicherweise ein Rushel-Cast, aber wir wollen heute das erste Mal das Format Runder Tisch wagen. Und die Idee von Runder Tisch, weiß nicht, wie wir das dann sagen, ist, dass wir einen Menschen, vielleicht auch mal zwei, einladen, mit denen wir vorher schon definiert haben, was das Thema ist, das wir fokussieren wollen. Und das Thema heute ist Veränderung. Und das, was aber dieses Gespräch anders machen soll, das ist zumindest die Intention, die wir haben, ist, dass die Kevo und ich, nachdem ich das jetzt fertig gesagt habe, nicht moderieren wollen, sondern wir sitzen hier zu viert. Es sitzt da die Katharina C. Herzog, es sitzt da der Philipp Pankratz.
Grüß Gott.
Und es sitzt da vor allem das erste Mal seit Ende 2021 wieder Sarah Ostertag.
Hallo, danke fürs nochmal Einladen.
Wir haben dich vermisst. Und die Idee ist, dass der Philipp genauso wie die Kevo, genauso wie die Sarah, genauso wie ich zu jedem Zeitpunkt sagen kann, ja, okay, aber gehen wir doch in die Richtung, gehen wir doch in jene Richtung. Wir haben zwar Fragen uns überlegt, aber jeder hier hat sich Fragen überlegt. Das heißt, wir sind sehr neugierig, was passiert. Kevo, habe ich irgendwas vergessen als Intro?
Ich glaube, das klingt ganz gut. Wir spielen uns die Bälle zu.
Wir spielen uns viele Bälle zu. Und der erste Ball, und dann quasi bin ich gespannt, was passiert, den spielen wir der Sarah zu. Das haben wir auch vorher besprochen, dass das so ist. Der eine Ball. Und das ist, Sarah, es klingt irgendwie absurd, dich hier, wenn wir jetzt da sitzen, zu fragen, was macht denn das Thema Veränderung, wenn du an die letzten Jahre denkst mit dir, weil wir wissen, dass da enorme Dinge passiert sind. Und dennoch, wie auch immer du es beantworten möchtest, so kurz oder ausufernd wie möglich, ganz egal, würde ich trotzdem dich fragen, wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Thema Veränderung? Hat sich irgendwas getan seit Ende 2021?
Ja, sicher. Und ja, weil du die enorme Veränderung ansprichst, also ich glaube, die kann man wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen ansprechen. Also ich bin 40 geworden. Das war weniger Veränderung, als ich dachte, ehrlich gesagt. Und eigentlich finde ich es relativ leibend. Die andere ist sicher, dass ich quasi zum ersten Mal etwas machen darf, was ich wirklich sehr gern mache. Und zwar jetzt ein Theater neu strukturieren, also das Theater in der Gumpendorfer. Und das ist schon eine sehr große Veränderung, sich sozusagen mit der Verantwortung für einige Angestellte und Struktur zu beschäftigen. Aber vor allem, das habe ich letztens auch wieder versucht, jemandem so zu erklären, weil eben das erste Mal, wie ich da war, hatte ich gerade meine Tochter gekriegt. Und in dieser Zwischenzeit war es quasi so der Punkt von, dass sie beinahe gestorben wäre an einer schweren Krebserkrankung, es aber geschafft hat und jetzt heute ihren ersten Zahn verloren hat. Aber das ist schon, ich muss, also quasi in der Zeit ist passiert, dass ich so mein Leben, glaube ich, einteile in vor und nach dem Krebs. Also sehr und mich so als Person vor und nach dem Krebs erlebe. Und das ist echt eine ziemlich krasse Veränderung. Also weil viele Leute das auch so eben festmachen an sowas wie 40 oder so. Und ich finde, das ist wirklich so, es gibt so dieses Vor und Nach der Krankheit. Also das ist arg, aber auch sehr interessant.
Kannst du das näher erklären, dieses Vor und Nach der Krankheit?
Ja, die Wertigkeit für Dinge ist einfach komplett anders geworden. Also wenn man so 2,5 Jahre lang mit einem anderen Menschen und vor allem halt einem sehr kleinen Menschen sozusagen, den nicht nur begleitet, eine Person zu werden, sondern den sozusagen dabei begleitet zu überleben, wird so die Wertigkeit von, worum geht's eigentlich, sehr anders. Und auch so diese Frage von, was kann man machen, was soll man machen, was muss man machen. Ich merke bei vielen Dingen auch so beruflich, wo ich mir denke so, wenn es ist, dann mache ich das. wenn es nicht ist, dann macht es wer andere. Fertig. Also und trotzdem können die Dinge einem was wert sein und gleichzeitig dann aber die Dinge, die man macht, halt richtig zu machen und auch wirklich ernst zu nehmen und so das in dem das zu suchen, worum es einem wirklich geht und eben nicht nur alles so mitzunehmen, was man halt so mitnehmen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich fühle mich eher so, als wäre ich weit über 60 hier im Moment, seither. Weil man halt auch einfach lernt sozusagen, dass Dinge gleichzeitig machen, was ganz anderes wird, wenn man immer jemanden vor Augen hat, bei dem man nicht sicher ist, ob der überhaupt noch irgendwie Dinge machen kann. Also dann wird die Art von Kraftaufwand, die man für Dinge aufbringt, dann sehr andere. Und das, ja, das ist schon stark etwas, was ich aus der Zeit gelernt habe oder immer noch lerne. So, ja.
Darf ich dich fragen, wie du das geschafft hast, das mitzuerleben und das Ganze, wie hast du das gemacht? Das ist ja...
Das ist was komplett Abstruses. Also wenn man in Wien aufwächst und man fährt immer wieder an diesem St. Anna vorbei und man sieht irgendwie immer wieder diese Ronald-McDonald-Werbungen, dann weiß man so, ja, das gibt's und das ist sowas, ja, das ist irgendwie schlimm und das sind so diese Krebskinder und das ist so was anderes. Damit hat man irgendwie nichts zu tun. Und der Moment, wo man irgendwie gesagt bekommt, man ist jetzt da und man weiß auch nicht, ob man da wieder rausgeht. Das ist eine sehr krasse Realitätsverschiebung. Und dann, das Ding ist, es stellt sich die Frage nicht, ob man das macht oder wie man das macht, weil man macht es dann halt. Das ist wirklich wie so, ich habe es manchmal verglichen, dadurch muss man auch aufpassen, finde ich, aber ein bisschen verglichen wie mit in einem Krisengebiet leben, weil so eine Kinderkrebsstation ist ein bisschen ein Krisengebiet. So. Und es stellt sich jetzt nicht die Frage, sozusagen, ob das geht oder nicht. Das muss halt gehen. Und da kriegt man eine andere Form von Kraft. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so 2,5 Jahre war unser Normal, war halt auf 180 sein. Und auf dem obendrauf macht man dann noch Sachen. Das checkt man dann irgendwie immer wieder schon, dass das so ist, aber man stellt es nicht mehr in Frage. Ich merke jetzt so, nachdem sie so ein halbes Jahr raus ist, knappes halbes Jahr raus ist, nicht ganz mehr, aus der Chemo, merke ich so, ah, okay, das fängt so ein bisschen an, sich anders anzufühlen. Aber ja, es ist ein Zustand, den man nicht in Frage stellt. Das ist einfach, man muss es machen.
Ist das eigentlich, weil da sind wir dann schon beim Thema von dem Gespräch heute, ist das etwas, was du wirklich an einen Moment festmachen kannst, wo sich dein Leben quasi verändert hat? Oder ist es etwas, was dann nach und nach passiert? Man handelt zunächst einmal und dann realisiert man irgendwie, okay, es hat sich was verändert. Oder ist die Veränderung apparent, wenn man so ausdrücken möchte?
Also ich hatte schon das Gefühl, also der Moment, in dem man da sitzt und einem wird diese Diagnose hingelegt, so von 0 auf 100. Und dann wird einem gesagt, man geht jetzt hier auch nicht mehr raus aus diesem Krankenhaus. In diesem Moment passiert ganz viel. Mhm. Und dann aber sozusagen das zu realisieren und das zu, ich sage es mal, so zu integrieren, in wie man alles so tut, das passiert dann Step by Step. Aber ich würde schon sagen, so, also gerade in den ersten Wochen ist da, bei mir hat es da total viele Hebel im Hirn umgelegt, weil halt gerade in diesen ersten Wochen ist man wie so, wir waren wie so 5 Wochen lang komplett quarantänisiert und insgesamt hatte sie über 100 Tage im Krankenhaus. Und ich würde schon sagen, in diesen ganz intensiven ersten 1,5 Jahren der Krankheit, da shiftet die Normalität sehr, sehr, sehr schnell, finde ich. Okay. Also es ist auch krass, wie man funktioniert dann so, ja. Aber aber wie war das bei euch seit 2021?
Christian, wie war das bei dir seit 2021? Was hat sich getan?
Ja.
Lol. Es waren jetzt ein paar Tage. Naja, ich kann es eigentlich schon auf was unterbrechen. 2021 hatte ich meine erste Museumsausstellung. Und eigentlich, das habe ich mir gar nicht vorher überlegt, aber die hieß ja Trauma. Und mich hat das schon auch gestört, dass es diesen Titel hatte, weil ich habe es nur aufgrund der Kürze genommen, weil es so prägnant ist. Aber eigentlich ging es mir nie um Trauma, sondern um Umgang nach etwas Traumatischem. Und eigentlich ging es mir auch nicht um Umgang nach etwas punktuell Traumatischem, Klammer ist gleich Schocktrauma, sondern um Umgang mit Entwicklungstrauma, nämlich hier war nie Normalität. Du kennst das gar nicht. Und wo ich heute stehe, hat sich eigentlich sehr viel verändert. Ich wisst ja eh, ich, vielleicht weißt es du nicht, aber also Sarah weiß es möglicherweise nicht, weil wir nicht so in Kontakt sind. Aber ich habe ja vor 2 Jahren entschieden, dass ich eben Psychotherapeut werden möchte oder dass ich zumindest die ersten Ausbildungsschritte gehe, die möglicherweise dorthin führen, dass ich das dann eines Tages sein würde. Und das hat eigentlich absolut damit zu tun. Ich habe mir es wirklich heute Abend gedacht, bevor wir jetzt angefangen aufzunehmen, dachte ich, ich finde, Kunst ist ja wirklich eine unendlich offene Plattform, wo du alles ausdrücken kannst. Ich sage immer, es ist keine moralische Plattform, es ist, ist auch irgendwie keine Werteplattform, es ist einfach eine offene Plattform und offen klingt schön, aber so. Aber obwohl es so offen ist, hat sich in mir irgendwas geschiftet seit 2021, wo ich mir gedacht habe, ich möchte trotzdem nicht mehr hauptsächlich sein, sondern ich mache gern Kunst. Also und jetzt nicht, ich mache es gerne, so im, das fühlt sich abwertend an, also auch mit einer Wichtigkeit und Dringlichkeit. Aber ich dachte, dieser Fokus auf Umgang mit Entwicklungstrauma, da möchte ich was anderes, wo ich in Kunst nicht, da bin ich nicht richtig. Mhm. Und ich möchte nicht sagen, ich bin insgesamt dort nicht richtig, weil dort sind immer alle richtig. Aber genau, und das finde ich ist schon groß. Und jetzt dieses Jahr beende ich dann im Herbst dieses Propädeutikum und dann fange ich auch im Herbst an mit dem Fachspezifikum. Und eigentlich witzig, auch jetzt in dem Gespräch, da gibt es halt über 20 Richtungen in Österreich. Ich mache Existenzanalyse, was eine humanistische Richtung ist, das sagt jetzt wieder niemandem was, aber quasi es ist eine sehr menschenzugewandte Methode, wo der Therapeut, die Therapeutin nicht die wissende Person ist über den anderen oder die andere, den die Klientin. Es ist sowieso ein Klient-Klientin, es ist nicht Patient-Patientin wie in anderen Richtungen, sondern du gehst immer von diesem Hier und Jetzt aus. So, was ist jetzt da? Ich meine, das machen viele Richtungen, könnte ich jetzt technisch werden, aber fühle ich mich gar nicht kompetent, weil ich bin ja vor dieser, so weit bin ich ja noch gar nicht. Genau, aber so gesehen, das finde ich ist eine große Änderung und nämlich auch führt mich hin zu, was bedeutet Veränderung für Selbstbild? Weil wenn man das Wort Veränderung hört, dann kann es, finde ich, das kann mit Kontrollverlust, kann man da dem zuschreiben oder auch Kontrolle. Es gibt Veränderungen, die entstehen, weil ich etwas entscheide. Oder es gibt Veränderungen, die sind Konsequenz davon, dass ich was nicht mehr entscheiden kann.
Darf ich da einhaken?
Unbedingt.
Ich finde, das war bei mir so ein Thema bei Mutterschaft, weil es ist ja so eine unumkehrbare Entscheidung. Da muss man schon sich überlegen, will ich das oder will ich das nicht. Und das hat mein Leben komplett verändert. Und ich schätze mal deins, Sarah, wenn ich da zuhöre, Mutterschaft. Wie ich vorher zugehört habe, Sarah, bin ich eigentlich auch sehr emotional geworden, weil mir das einfach berührt, wenn ich das her. Und ich glaube, es geht da einigen Menschen so, dass das schwierig ist einfach. Man hängt da so drinnen. Und durch das Thema Mutterschaft wird man sowieso eine komplett andere Person. Also ich sehe das Leben nicht mehr so wie davor. Und ehrlicherweise bin ich aber auch froh darüber. Das werden wahrscheinlich auch viele Mütter unterschreiben. Ja, ich habe mir viele Sachen zusammengeschrieben, vielleicht schaue ich da jetzt kurz drauf, was ich euch sagen
möchte. Ich möchte dich auch gleich fragen, wenn du sagst, du siehst das Leben nicht mehr so wie davor und du bist ehrlich gesagt auch froh darüber, welche Aspekte?
Da geht es zum Beispiel um den Wert meines Körpers. Mein Körper hat dadurch so viel Wert bekommen für mich, weil er Leben geschaffen hat und sowas gemacht hat. Das habe ich davor nicht realisiert. Wie viel mächtiger man sich dadurch fühlt. Und es hat sowas geschiftet. Ich bin viel selbstbewusster geworden im Umgang mit mir, mit meinen Fähigkeiten, mit allem. Ich würde sagen, mein Selbstwert, alles hat sich geschiftet. Und das Körperbild hat sich bei mir seit ich denken kann, immer wieder verändert. Also wenn man jetzt jugendlich ist, steht man als Frau da total unter Druck von der Gesellschaft. Wie schaut man aus? Wie zieht man sich an? Diese ganzen Sachen, die dann einem aufdoktriert werden. Und mein Körper hat eine ganz andere Funktion jetzt. Also ich sehe, mein Körper ist jetzt so wertvoll, weil er mich durchs Leben tragt, weil er Dinge für mich schafft und macht. Und früher habe ich meinen Körper darauf reduziert, wie der ausschaut. Ob der da reinpasst in irgendwas. Und ich finde das so schlimm für mich selber, dass ich das jahrzehntelang mir irgendwie eingeredet habe, dass ich nicht passe. Und jetzt bin ich so weit, dass ich mir denke, es ist mir nicht sowas von egal, aber es ist einfach, ich habe mich heute schon mit dem Thema auseinandergesetzt, jetzt kommt das alles raus. Also, ne? Aber ich mag kaum, dass mein Körper mein Kind tragen kann. Ich mag kaum, dass mein Körper sich hinknien kann. Ich mag kaum, dass mein Körper rutschen kann. Ich mag kaum, dass mein Körper, mein Kind, wenn es nicht mehr gehen will, von der einen U-Bahn-Station zur anderen tragen kann. Und ich will haben, dass mein Körper nicht extrem viel Kreuzwehr hat. Das sind so die Sachen, auf die ich jetzt irgendwie erreiche. Ich will haben, dass ich stark bin. Und ich bin, also wenn ich stark bin, körperlich stark, habe ich was erreicht. Und ich finde diese ganzen Ansichten, wie weibliche Körper ausschauen müssen, so schwierig, weil die oft dann irgendwie eher schwächer machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir irgendwie Make-up-technisch gut ausschauen und Diät halten und uns auf solche Sachen konzentrieren, um das Wesentliche irgendwie verlieren wir da aus dem Blick. Also Körper ist so ein krasses Thema, weil er immer im Wandel ist. Und eigentlich habe ich jetzt erst, glaube ich, realisiert, dass ich so stark bin und stolz bin auf ihn. Aber egal, wie der ausschaut, sondern was der tut. Und ich habe mir wirklich heute aufgeschrieben, wie viel Tag der schon für mich gearbeitet hat. Und es sind 13.826 Tage. Es sind 331.824 Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich das jetzt dann wieder einen Stundensatz rechne von 80.000, von 80 Euro, sind es 26.554.920 Euro.
Alles.
Und dass das alt werden auch so ein Problem ist, ich meine, ich führe jetzt einen Monolog, aber dass das umso öder man wird, umso weniger, Alter, ich habe so viel mehr Lebens, also so viel mehr Gedanken in mir, ich weiß nicht, wie siehst du das, Sarah? Also du nickst so die ganze Zeit. Nein,
weil ich das auch fand, so diese quasi direkt nach der Schwangerschaft, das war eine riesen Veränderung für mich, aber auch weil es war ein bisschen eine zahre Geburt und ein Kaiserschnitt und ich glaube, ich war dann relativ depressiv auch nach der Geburt und bei mir hat das ziemlich lang gedauert, so bis ich mir den Körper wieder zurückgeholt hatte, weil ich dann ein ziemliches Missverhältnis hatte und das ging die Zeit. Und was ich jetzt zum Beispiel total interessant finde, und ich meine, das geht jetzt ganz woanders hin, das finde ich eher, ich finde eine lustige Beobachtung, ehrlich gesagt, muss ich sagen, aber ich bin so jemand, der eigentlich nie angegraben wird. Nie. Das war noch nie so. Auch als Teenager nie. Und ich glaube auch oft auch deswegen, weil ich jetzt halt so eine Chefinnenposition habe und so, dann ist das wie so, das wird nicht gemacht, weil das, ne, auch dann so ein komisches Machtding mit Frauen. Und jetzt, wie ich es in den letzten Wochen gemerkt, dass, wenn ich mal von wem angesprochen wäre, sind das immer wesentlich jüngere Männer. Wesentlich jünger. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, dachte so, also nicht, dass mich das so massiv interessieren würde, jetzt ehrlich gesagt gerade oder so, aber ich fand es total spannend. Und dann habe ich mal mit jemandem noch länger geredet und war auf einmal dieses Thema und war so wie so, ja eh, weißt du, aber das Spannende ist wie, du hast voll den guten Job, du weißt, was du machen willst und du bist da schon durch. Und ich war so, was, wodurch? Naja, du hast schon ein Kind und so, weißt du, das muss nicht mehr sein alles. Du hast das schon erlebt. Und dann war ich so, wow, okay. Das ist eine sehr interessantes, ja. Aber das fand ich spannend, weil da hat sich was verschoben, so ziemlich. Und auch so dieses, dass diese, ich jetzt in meiner sozusagen Wertigkeit als Frau quasi angesprochen werde im Sinne von so, du bist ja schon Mutter. So, das, ich muss das dann nicht mehr mit dir verhandeln sozusagen, aber es ist cool, dass das schon da ist. Und das fand ich eine total weirde und dann aber auch irgendwie interessante Sichtweise auf das Ganze. Und dass das auch sozusagen eine Form von Sexiness dann kreiert, dass man das schon ist.
Weil, echt? Das finde ich spannend.
Ja, und das fand ich auch spannend. Ich glaube aber, weil dadurch auch dann sowas entsteht, wie so eben diese Veränderung, die man in einem gewissen Alter dann auch sehnt, nach sowas wie Familie oder eben Kind und Ding, dass mir dann zugeschrieben wird, dass das bei mir ja schon dann durch ist, aber dass diese Veränderung quasi jetzt nicht mehr zentrales Leitmotiv einer Begegnung ist.
Aber das glaubst, suchen sie danach. Glaubst du nicht, dass es da auch um Ausstrahlung geht, die du da einfach mitbringst, die du durch das, was du schon erlebt hast, einfach... Ja, da bringst du was in
den... kann sein sowas, ja. Aber ich fand es trotzdem, weil ich dann eben einmal mit einer Person, die mich angelabert hat, mehr in ein Gespräch gegangen bin und das war dann so das Fazit daraus. Und dann dachte ich so, okay, das ist, finde ich mega interessant, das hätte ich jetzt nie konstruiert, also fand ich jetzt eine spannende Perspektive so auf das 40 plus sein.
Ja. Auf dem Niveau, also da bin ich noch nicht hingekommen, dass mir die jüngeren Männer angraben. Ich habe eher wahrgenommen, dass man, wenn man zum Beispiel als Mutter mit einem Wagerl durch die Straßen geht, also was Unsichtbareres gibt es ja kaum für Männer, finde ich. Also du bist ja, wenn es jetzt auch wieder um Veränderung geht, ab dem Zeitpunkt, wo du quasi in Karenz bist und dein Kind hast, bist du quasi weg vom Beruf, bist in einer neuen Bubble drinnen, wo es nur mehr die Familie gibt. Und also ich habe das so wahrgenommen, dass da gar nichts von außen gekommen ist. Irgendwie alte Frauen kommen her, ja, die kommen her und Familien, andere Familien. Also man wird in eine andere Community aufgenommen. Sowas, das ist auch Veränderung. Ja.
Aber Philipp.
Was? Ich glaub, die kommen
wie geht's dir mit jungen Männern?
Nein, aber was
denke ich mir zur Veränderung?
Was hat sich bei dir verschoben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht viel darüber nachgedacht, was jetzt irgendwie sich bei mir so verändert hat. Aber ich merke, dass ich nicht viel über Veränderung generell nachdenke. Sondern es tritt dann irgendwann mal auf durch so ein Gespräch wie heute zum Beispiel, wo man dann kurz einmal innehält und dann einmal drüber nachdenkt, ah ja, stimmt, da war ja was, da hat sich ja was verschoben.
Ist Veränderung was Gutes für dich?
Ich habe darüber nachgedacht, ja. Also so im Sinne von, warum ist Veränderung für viele Leute oft einmal angsteinflößend? Ne? Ich meine, ich verstehe es schon auch und es hat was Angsteinflößendes, aber ich finde eigentlich, ist es nicht notwendig, dass man sich davor fürchtet oder so, aber warum fürchtet man sich davor? Ist das etwas, was man gesellschaftlich angelernt bekommen hat oder ist das etwas, was man, weiß nicht, ist das inhärent menschlich, sich zu fürchten, nur weil etwas anders ist? Ich weiß nicht, da habe ich keine Antwort drauf, deswegen stelle ich die Frage einfach retour, also ich werfe sie einfach retour, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber was ist da euer Zugang dazu? Glaubt ihr, ist das etwas, was man unter Anführungszeichen kontrollieren kann oder unkontrolliert über einen herkommt, die Angst vor Veränderung?
Ich glaube, ganz oft spielt da quasi auch mit dieses, was sagt das Außen über einen, wenn es anders ist. Also ich hatte heute in einem beruflichen Kontext ein Gespräch, wo es um eine massivere strukturelle, vielleicht auch kulturpolitische Veränderung gehen könnte. Und wo ich auch wieder mir dachte innerhalb des Gesprächs, was ist das für eine komische Angst, die dann alle haben, dass alle anderen sagen könnten, es ist dann aber anders und nicht mehr so wie vorher. Ich denke, aber das wäre ja der Ziel, das Ziel des Vorgangs. Dran, ne? Ja. Dass es dann eben nicht mehr so ist wie vorher, sondern halt über eine andere Zukunft spricht, von der man aber halt noch nicht weiß, ob sie sich einlöst. So. Und ich glaube, es ist schon immer bei jeder Form von Veränderung.
Ist es eine Furcht vorm Scheitern?
Ich glaube, es ist definitiv eine Furcht vor Verlust, ist eine Furcht vorm Scheitern und eine Furcht des Bewertetwerdens, oder?
Ja.
Und dass es einen unter Umständen in eine Form von Bloßstellen bringt, oder? Ja. Weil du unter Umständen ein Verhalten an den Tag bringen musst, bei dem du natürlich die Strategie noch nicht kennst und dann es nicht in der Hand hast. Also eine Form von Kontrollverlust, oder?
Genau, ja.
Das ist schlechter gemacht wie der jetzige Zustand.
Ja, eben. Und da sind wir wieder bei Bewertung von dem Ganzen. Ne? Also wer gibt vor, was gut ist und was schlecht ist? Also das ist so irgendwie immer so die Frage, die dann auftaucht. Weil für mich jedes Mal, wenn ich dann eben diese Momente habe, wo ich über Veränderung nachdenke, klar, Veränderung ist jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen, kann ja alles Mögliche sein, kann im Guten und im Negativen passieren. Aber ich habe eigentlich immer so retrospektiv den Eindruck, dass Veränderung immer positiv war bis jetzt in meinem Leben. Und auch die Überlegung über diesen Prozess der Veränderung ist eigentlich total schön, weil man sieht, man ist im Produkt zwar ankommen so quasi, aber der Weg dorthin ist ja eigentlich das Spannende, das Aufregende. Also ich finde den Prozess dorthin zu kommen eigentlich viel spannender als die Frage nach, was hat sich denn eigentlich getan? Vieles und dann nichts. Und das ist aber geil.
Und wir hatten das jetzt auch viel bei meiner Tochter, also bei Zita, das Thema mit ihrer quasi Traumapsychologin. Eben auch diese Frage nach Veränderung. Und da ist halt, kam es jetzt immer wieder an den Punkt, dass sozusagen diese Krankheit und das Krankenhaus natürlich eine Situation kompletten Kontrollverlusts immer sind. und immer, also dieser Kontrollverlust natürlich in der Erinnerung immer mit sich bringt eine Form von Übergriffigkeit oder Machtausübung. Ja, ja. Und sie, also das wird ein bisschen daran auch gemessen, dass sie sozusagen eigentlich immer, egal wo sie ist, baut sie so Häuser, in denen sie dann drinnen sitzt.
Spannend, okay.
Und wo sie so ihre Sachen so einrichtet. Und aber ihre Psychologin hat uns jetzt auch quasi so gebeten, keine großen, also jetzt familiären oder häuslichen oder örtlichen Veränderungen sozusagen über sie zu bringen erstmal, weil sie das für sich erstmal wieder greifen können muss, diese Kontrolle über ihr Leben oder wissen muss, dass das sozusagen in ihrer Verfügung steht. Und das fand ich schon noch spannend, weil da jetzt eben so die explizite Ansage ist, was, dass es keine Veränderung geben soll, was natürlich interessant ist, weil gefühlt sich bei einem Fünfjährigen täglich 120.000 Dinge ändern, die ganze Zeit. Und man eben jeden Tag in der Früh das Gefühl hat, das ist eine komplett veränderte neue Person, die einem da entgegenspringt. Aber das finde ich halt sehr spannend, dass da jetzt quasi so eine ganz starke Struktur eigentlich gerade eingefordert wird und dass die Nichtveränderung halt auch da die Stabilität sein soll dafür, dass sie sich altersgemäß weiter verändern kann.
Wann ist die Krankheit das erste Mal gekommen? Wie alt war sie da?
2,5.
2,5.
Ja. Ist ja auch für sie quasi, also für eine Fünfjährige ist das so wie ein, sie kann sich daran erinnern, aber an quasi nichts davor. Mhm. Also sie kann sich, wenn sie Fotos sieht von davor, kann sie sich schon an Sachen erinnern, aber faktisch ist ihr, ich sage jetzt mal, präsentes Gehirn nur in der Krankheit verortet. Also sie weiß, dass es ein Vorher gibt, aber das ist nicht so greifbar für sie. Ist schon auch sehr krass, finde ich, ja.
Ich würde gern in eine andere Richtung auch irgendwie noch gehen, nämlich nicht die Art von Veränderung, die eben über uns, die uns ereilt. Ich möchte sogar mit Kreativität zusammenbringen, weil quasi Kreativität ist ja ein Wort, das oft mit künstlerischer Tätigkeit in wurscht welchem Medium in Verbindung gebracht wird. Und wir wissen, okay, das ist halt natürlich sehr eingeschränkt, wenn man es nur mit Kunst in Verbindung bringt, weil jeder ist ständig bei Dingen kreativ und erfindet neue Lösungen für irgendwelche Sachen, ob das ist, wie sortiere ich die Bücher oder was auch immer, wie besänftige ich das Kind oder Partner, Partnerin, also so. Aber was ist mit noch einer anderen Ebene von Kreativität, nämlich wenn es nicht darum geht, dass ich einen Ausdruck suche, eben im klassischen künstlerischen Sinn, also ich möchte Musik komponieren, ich möchte ein Theaterstück kreieren, ich möchte zeichnen, sondern wenn der Ausdruck ich selber bin, weil das machen wir alle, und damit meine ich nicht die Kleidung, so ich wähle, das ist auch kreativ natürlich, und mir ist am Ende der Kreativitätsbegriff komplett egal. Was ich meine ist, wo überlegen wir uns oder wann überlegen wir uns aktiv, wer möchte ich sein? Vielleicht überlegt man sich das immer nur, weil was nicht stimmt, und dann wäre es ja schon wieder, es ereilt mich. Aber was ist, wenn das nicht stimmt? Also wenn ich nicht sage, ich möchte abnehmen, weil die Welt suggeriert mir, ich sollte das tun, sondern wenn auf einmal, keine, vielleicht ist das kein gutes Beispiel, aber so wo, dieses sich selbst verändern aus einer Schaffenskraft, aus einem positiven Spin.
Ich glaube, es ist bei mir das Alter, seitdem ich ein gewisses Alter erreicht habe, beschäftige ich mich sehr stark mit mir selbst und seit kurzem schreibe ich Morning Pages. Ich finde, mir hilft es voll, um meine Gedanken zu ordnen und irgendwie Ausblick zu haben, wo will ich hin, wo stehe ich gerade, was passiert gerade. Dadurch erkenne ich viel mehr, weil ich es niederschreibe, was ich für Veränderungen schon durchgemacht habe. Also es steht da so schwarz auf weiß irgendwie, was vor 3 Monaten war, und dann plaudere ich manchmal zurück und denke mir so, arg, okay, das hat sich jetzt so und so aufgelöst und ich bin jetzt in der und der Richtung. Ich weiß auch gar nicht, welchen Punkt ich da jetzt machen soll oder so, aber das habe ich irgendwie so zum Einwerfen, weil das eigene Ich ändert sich ja ständig und ankommen tut man ja eh nie. Irgendwann habe ich, glaube ich, mit Lars Eigner gesagt, ja, ich glaube irgendwann, ich bin fertig, jetzt bin ich so, wie ich bin und so, ab einem gewissen Alter ist man erwachsen und dann ist man es halt. Aber ich bin froh, dass ich es nicht bin, ehrlich. Und ich glaube, dass es dauert, bis wir nicht mehr da sind. Wir werden bis zum Schluss uns immer irgendwie weiterentwickeln und hoffentlich oder nicht?
Es ist auch wirklich neurologisch so. Also das war irgendwo letztens, habe ich das gelesen oder gehört, ich weiß nicht, aber dass als quasi die heutige Psychotherapie Sigmund Freud quasi begonnen hat, da war noch die Idee, dass Psychotherapie eigentlich nur Sinn macht, ungefähr bis du 40 bist und danach einfach nur, wie das Hirn halt ist, brauchst du nicht mehr. Ich weiß nicht, was die genaue Haltung ist, total unwissenschaftlich, was ich gerade sage, aber irgendwie angeblich so war es. So, Punkt. Aber heute ist das überhaupt nicht mehr der Stand der Wissenschaft, weil wir wissen, das Hirn ist schon seit vor der Geburt neuroplastisch. Deswegen beginnt auch moderne Psychotherapie nicht mehr mit den Ereignissen ab der Geburt, sondern schon wirklich davor. Und neuroplastisch bist du natürlich nicht nur, bis du 40 bist, sondern also neuroplastisch bedeutet, das Hirn ist absolut adaptionsfähig. Mhm. Vielleicht sind es deine Motor-Skills nicht. Vielleicht kannst du nicht mehr Geige spielen lernen, wenn du 85 bist, auf dieselbe Art, wie du es könntest, wenn du 14 bist. Aber das ist was anderes, was dein Körper kann. Aber dein Geist ist, und der kann natürlich auch wieder Einschränkungen haben. Aber ja, du kannst immer jeder werden.
Das sind ja einfach diese Mini-Habits, die man täglich irgendwie dann macht, um irgendwie mehr das zu werden, was man sein will. Also würdest du an irgendeinen Ort zurückspringen, so jahrestechnisch, weil du sagst, da war es irgendwie besser wie jetzt, da, oder denkst du das nicht?
Es war nie besser als jetzt. Also ich meine, wenn das jetzt ein Märchen wäre, dieses Leben, dann gibt es in diesem Märchen ja tatsächlich bestimmte Peak-Moments, die einfach vermeintlich nur schön waren. Aber die waren ja eingebettet in ein reales Leben in Wirklichkeit. Es war ja kein Märchen, ne? Sondern es ist halt ein reales Leben. Und natürlich wird es immer geiler sein, nur die Peak-Niceness-Moments zu erleben. Aber wenn ich das weglasse, sondern wenn ich einfach nur sage, war es irgendwann besser als jetzt, dann muss ich sagen, es war natürlich nie besser als jetzt. Ich möchte es nicht für andere sagen, aber für mich muss ich sagen, na, es war ja nie so selbstbestimmt wie jetzt. Es hat ja unpackbar lang gedauert, um mal zu verstehen, was das Koordinatensystem ist, in dem ich die Welt erlebe. Und das hatte ich ja noch vor 5 Jahren nicht zur Verfügung. Und jetzt habe ich es. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich meine, das klingt arrogant, aber in bestimmten Punkten habe ich das Gefühl, da ist die Literatur noch nicht da, was ich erlebe. So wie, also sehr konkret, vor 30 Jahren gab es Trauma als Begriff und es hat immer Schocktrauma gemeint. So, und jetzt gibt es langsam mit ICD-11 auch ein System, das im deutschsprachigen Raum noch nicht benutzt wird, wo auch Entwicklungstrauma abgebildet wird. Die Literatur gibt es aber schon seit 15 Jahren. Aber wenn du jetzt jemand bist, der mit Entwicklungstrauma lebt, dann wirst du fast automatisch, deswegen ist es eben nicht arrogant gemeint, sondern wahrscheinlich unglaublich viele Leute, deren Realität das ist, erleben Dinge, die sie in keinem Buch beschrieben stehen, sehen. Ich glaube, das ist etwas Allgemeines. Deswegen, ich habe das Gefühl, nicht ähnlich, sondern da ist ein Plateau erreicht, das ist besser als vorher bezüglich meinem Wissen um mich. Und das feedbackt auf meinen Umgang mit der Welt und mein Leben mit der Welt. Und deswegen ist es besser jetzt. Trotzdem kann ich nostalgisch sein.
Aber was ich ein bisschen absurd daran finde, weil ich kann da ein bisschen zustimmen mit auch diesem Koordinatensystem und dem, was man erlebt hat und der Benennbarkeit von Dingen und der Einordnbarkeit und auch einer gewissen Form von Wurstigkeit gegenüber Sachen und gleichzeitig aber auch dieser Kapazität, wirklich Sachen ernst meinen zu können. Und gleichzeitig zerlegt es die Welt halt rundum so. Und ich erlebe sehr, sehr viele FreundInnen von mir, die spezifisch auch jetzt kulturell verortet und familiär gebunden aus den harten Krisenregionen des Planeten so kommen. Und was für die sozusagen diese gewaltvollen Veränderungen an deren ihren Heimatorten bedeutet und was dann plötzlich dieser Begriff der Veränderung jetzt von, keine Ahnung, Freundinnen aus dem Iran auf einmal, was dieser Begriff auf einmal meint. Und das finde ich gerade teilweise echt hart, so alles nebeneinander so durchzudeklinieren und irgendwie nebeneinander zu erleben. Und irgendwie, ich glaube, dann innerhalb dessen kann man dann schon Entscheidungen treffen, wie sagen, okay, und dann entscheide ich mich in dieser Gleichzeitigkeit, möglichst viele dieser, also jetzt aus meiner Perspektive, diese Geschichten zu erzählen, sozusagen, und die Geschichten dieses Erlebens und dieser Veränderungen oder auch Verwirrungen aufzugreifen und dann sprechen zu lassen, sodass dadurch so Resonanzräume entstehen. Das war dann auch die Entscheidung, The Broken Circle, also dieses Stück über ein Kind, das an Leukämie stirbt, so zu machen. dass man, wie gesagt, dass man aus diesen krassen, auch traumatischen Veränderungen, die da passieren, also jetzt persönlich und gesellschaftlich, aber dann durch die Kunst so Resonanzräume herstellt. Und da, weil du gefragt hast, wer man sein will, und da habe ich das Gefühl, das ist eine Art zu sein, die mich interessiert. Also ich muss was mit diesen Dingen tun. Ich kann die nicht nur einfach anschauen. Das, da halte ich nicht aus. Ja, ich glaube, dadurch entsteht dann wieder eine andere Form von Veränderung. Also wir hatten jetzt am Freitag Premiere mit einem Stück mit Radio Sarajevo, wo es um den Jugoslawienkrieg geht und um die, also die Besatzung von Sarajevo. Und wir hatten sehr viele Menschen in dieser Premiere drinnen, die tatsächlich also Wurzeln in Bosnien hatten und vor allem aber auch entweder Familie in der Zeit in Sarajevo hatten oder die Zeit selbst erlebt hatten. Und für die, das ist, und das finde ich auch eine Form von, gesagt, eine Form von Veränderung, weil sie sagten dann so, ja krass, das ist die Geschichte meiner Eltern und ich habe die Geschichte meiner Eltern noch nie von jemandem anderen in meiner Muttersprache erzählt bekommen. Weil wir eben dieses Stück zum Großteil auch auf Bosnisch spielen. Und die Leute haben dann geheult und waren wie so, das ist total krass, weil ich lebe hier und das ist aber halt eine totale Veränderung der Perspektive dieser Geschichte. Und das fand ich extrem interessant, also dass man sowas sozusagen anbieten kann, diesen Verhandlungsraum.
Mhm. Ich sage jetzt einmal, Philipp, du musst jetzt weitermachen.
Ich muss weitermachen. Ah, ja.
Ich wusste nicht, dass wir den Zwang auch als ein Stilmittel haben.
Ja, nein, ich habe jetzt nur kurz drüber nachgedacht, weil du, was du gesagt hast, ich meine, wir reden da über Veränderung im Endeffekt und eben rundherum explodiert die Welt in Wirklichkeit und wir reden über persönliches Wachstum irgendwie und das ist halt vielen Menschen einfach graubt zur Zeit gerade. Also man muss schon irgendwie sagen, dass man, also es gehört schon irgendwie betont und das hat mir jetzt gerade nur ein bisschen zurückgeholt ins Jetzt. Es ist halt jetzt, du hast Iran, Israel etc., du hast so viele arge Sachen irgendwie, dann kommt natürlich das Interesse aus dem Jugoslawienkrieg, es poppt halt auf, man sucht sich das ja nicht aus, aber das ist ja auch wirklich, also die meisten Leute wissen ja auch wirklich wenig Bescheid über den Jugoslawienkrieg. Das muss man halt auch einfach sagen. Und dann so ein Thema zu wählen, was dann auch irgendwie, also nicht als Allegorie verstanden werden kann oder so irgendwie, aber weißt du, das spielt dann auch wieder einher mit dem Ganzen, was jetzt halt in der Welt passiert und irgendwie ist das schön gewählt einfach und dadurch in die Veränderung gehend. Aber ja.
Ja, aber es gibt auch das, was ich krass fand, ist egal jetzt, also wir haben eine Produktion gemacht mit einem Buch von Amir Gudasi, einem österreichisch-iranischen Autor und jetzt eben die Produktion von Tian Silla, die beide auch ähnlich alt sind und sozusagen beide die politische Geschichte am jeweiligen Ort persönlich erlebt haben. Aber es gibt bei beiden sozusagen sehr, sehr ähnliche Sätze. Und also der Satz kommt bei beiden vor, unterschiedlich formuliert, aber der ist ungefähr so, sozusagen der Mensch gewöhnt sich an alles, aber das viel schwieriger ist es, sich eigentlich wieder zu entwöhnen. Und das fand ich so ganz arg, dass das wirklich bei beiden vorkommt als Beschreibung und dass das auch ganz krass vorkam in allen Gesprächen, die ich geführt habe mit Menschen aus Sarajevo. So dieses, dass du sagst, ja klar, überlebt hat man das alles, aber das bleibt halt wie Fremdkörper im Schädel. Das bleibt halt wie eine Kugel, von der du angeschossen wurdest und die bleibt halt in dir. Die wird vielleicht überwuchert, aber die geht nicht weg. Das ist so, und ich finde das schon diese... wie sehr all diese Krisen natürlich, Krisen, Kriege, Katastrophen, unsere Gesellschaft halt verändern, auch durch die Menschen, die diese Biografien hierher tragen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, für die, also für Personen mit so einer Geschichte, eben, so wie du gerade gesagt hast, bedeutet der Begriff der persönlichen Veränderung auch einfach was anderes. Und Veränderung muss man sich auf eine Art halt auch leisten können.
Ja, genau, das, so. Ist, ja. Ja. Das ist ein Privileg im Endeffekt. Ne?
Und das ist ein bisschen was, und das mache ich jetzt überhaupt nicht vergleichen, weil es was anderes ist, aber ich glaube, weil du auch gefragt hast vorher, wie war das mit dem Krebs und warum war das diese Veränderung, ist ein bisschen wie sowas. Ich habe wie das Gefühl, das ist so ein Fremdkörper in einem und der bleibt. Und der macht den Preis der Dinge anders. So. Ja, das kann man vielleicht zusammenfassen und auch unter Trauma, aber auch eben unter einer Veränderung, die dann plötzlich auch nur mehr unter gewissen Parametern möglich ist. So, ja.
Na, und ich denke mal auch, diese äußeren Ereignisse oder eben Parameter, die wir uns nicht aussuchen können, vielleicht am Leben deiner Tochter kann man ahnen, dass dieses Leben, also dass hier ein Grundparameter eingeschlagen hat. der alles bestimmen wird. Nicht in jeder Sekunde, nicht in jedem Gedanken, aber es ist quasi vielleicht die Grundstimmung oder die Atmosphäre ist da und vielleicht ist das eben etwas Verbindendes zwischen, und es muss aber dann trotzdem ein Umgang gefunden werden. Und ich finde eben, der Umgang mit etwas zu finden, was sich so intrinsisch anfühlt, was so allgegenwärtig ist, so wie zum Beispiel das Körperbild, was du, Kevo, gesagt hast, das ist so schwierig. Das ist so wie, also wir sind so die Fische im Wasser und checken eben nicht, dass da ein Wasser ist oder dass, keine Ahnung, wie dann die Metapher weitergehen wird, dass man vielleicht in einen anderen Ozean auch schwimmen könnte oder, ja, okay, die Metapher lassen wir. Aber vielleicht ist das dann ja auch so ein Freiheitsmoment, so genau, was du vorher so super berührend gesagt hast, Kevo, dieses, dass du da bemerkt hast, also jetzt in meinen Worten, dass dieser Körper ständig stemmt und leistet und dass der einen Wert hat und dass der ganz woanders liegt, als uns vermittelt wurde oder dir vermittelt wurde oder als du dachtest oder was auch immer. Und dann auf einmal, glaube ich, wenn man dann diesen Gedanken auf einmal zur Realität machen kann, dann auf einmal ist man in einem anderen Leben.
Ja, es ist ja das andere als oberflächlich und dann taucht man quasi ein, tiefer in die Schichten rein und sieht eigentlich, was da drinnen passiert. Also mein Körper war immer wieder irgendwie in Veränderung. Das wissen jetzt nicht so viele Leute, aber ich habe einmal innerhalb von einem Jahr 30 Kilo abgenommen. Nicht in der Pubertät, aber im jungen Erwachsenenalter. Und wie sich damals die Gesellschaft mir gegenüber verändert hat, weil ich dazugepasst habe, weil ich genauso war wie alle anderen. Das war einmal ein extremer Mindshift und der hat mir eigentlich, damals hat er mir gut getan. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, wie tragisch war das eigentlich, dass nur durch eine körperliche Veränderung man in gewissen Orten dieser Gesellschaft mehr Wert hat und mehr Platz hat. Und ich muss auch sagen, ich habe dann von der körperlichen Veränderung der Schwangerschaft Angst gehabt, weil das ja wieder so etwas ist, dass ich wachse und man wird größer und man darf ja in dieser Gesellschaft nicht größer werden und wachsen, also so körperlich. Und habe sehr viel Bammel davor gehabt, aber was jetzt zurückgekommen ist, es war eigentlich, dass ich durch diesen Akt, dass ich da Leben generiert habe, das hat so viel mit mir gemacht, dass ich jetzt alles reflektiert habe, was da eigentlich mit mir los war und so weiter. Und wenn man älter wird generell, merkt man ja auch, man spürt den Körper ja mehr. Früher mit 20 oder so, da habe ich das alles nicht gespürt, wenn man was weder. Wenn man öder wird, merkt man einfach, okay, da zwickt es ein bisschen und so. Und wenn der Körper jetzt, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt Sport mache, dann mache ich das, damit ich mich bewegen kann, damit ich kräftig bin, damit ich was heben kann, mein Kind und so weiter. Aber nicht, damit ich irgendwem entspreche. Ja. Und das hat so einen anderen Drive jetzt. Es kommt von einer anderen Richtung daher. Es kommt nicht vom Außen so, hey du, mach mal was, sondern es kommt jetzt von innen. Aber es hat natürlich mit der Geburt auch zu tun gehabt. Aber es hat sich nicht nur das mit dem Körper verändert, sondern generell der Selbstwert. Und das hängt auch mit der Arbeit zusammen. Und dass man für die eigene Arbeit mehr Geld möchte, weil man muss dann noch anders rechnen. Wenn ich zum Beispiel private Projekte gemacht habe früher, so, dann habe ich da nie gewusst, wie viel kann man da verlangen, wie viel ist meine Arbeit wert und so weiter. Und jetzt denke ich mir, die Zeit, wo ich weg bin und meine Projekte mache, muss Geld reinkommen, weil in der Zeit passt jemand, mein Partner, auf das Kind auf und da kommt kein Geld einer zum Beispiel. Das heißt, in der Zeit, wo ich weg bin, muss wieder Geld reinkommen. Das heißt, ich muss Geld generieren. Das heißt, alles, was ich tue, hat einen Wert. Also das wird so abgewogen irgendwie.
Erlebst du das als etwas Befreiendes, Positives, weil ich so spüre es gerade, oder erlebst du es als einen Stress?
Nein. Also es ist wie wenn ein Knopf aufgegangen war. Es fühlt sich einfach...
Ich habe Wert.
Nein, wirklich. Ich weiß nicht, ob es das Feuerpferd ist, das 2026 gekommen ist oder was auch immer. Aber nein, das steht ganz groß irgendwie drüber, dass wenn ich was tue, dann hat es einen Wert. Und ich habe generell einen Wert und ich brauche mich jetzt nicht mehr rechtfertigen oder sonst was. Es ist anders. Hat sich was geschiftet.
Aber das Interessante, ich hatte heute dieses berufliche Gespräch, wo es unter anderem auch um strukturelle Veränderungen gegangen ist. Und das hatte ich mit einem zum Teil mit einem Mann, den ich eigentlich sehr intelligent finde und so, aber es gab dann so ein paar Momente in diesem Gespräch, wo ich wirklich kurz dachte so, du hast ein Rad ab. Weil der sitzt mir dann so gegenüber, ist wahrscheinlich knappe 10 Jahre älter als ich und sagt mir dann so, ja, aber weißt du, du bist doch eh noch so jung. Wo ich mir dann so denke, so, Moment. Also so vor diesem Hintergrund von was man beruflich schon alles gemacht hat, lalala. Aber dann denke ich mir, Alter, ich habe ein Kind gekriegt. Ich hackel mit diesem Kind seit Woche 8 dieses Kindes durch. Es ist jetzt 5. Ich habe 2,5 Jahre Krebserkrankung schwerer mit diesem Kind gemacht und habe durchgehackelt, habe wahrscheinlich mehr Inszenierungen gemacht als du überhaupt in einem Jahr jemals. Und du sitzt mir jetzt gegenüber und sagst, ich soll mich entspannen. Du bist doch noch so jung. Wo ich mir dann denke, so, hast du überhaupt ansatzweise eine Ahnung, was ich imstande bin, wegzutragen? Und damit meine ich nicht, ich bin so super als Künstlerin, sondern weißt du, was ich emotional aushalten kann und weißt du, was ich sozusagen energiekapazitär drauf habe? Kannst du das irgendwie vorstellen? Und das finde ich dann so gerade, wo ich mir denke, so, das finde ich eine Form von Ignoranz gegenüber dieser Leistung, die man da tatsächlich als Eltern und mit einem noch bisschen anderen Punkt als Mutter so tut. Und da dachte ich echt so, okay, das packe ich nicht, wenn Leute das nicht reflektiert kriegen, weil die Veränderung, die man an sich selbst tut, durch den Akt, also durch das Leisten dieser Arbeit, das ist halt schon krass. Und also ich meine, muss dann schon, weil du auch gefragt hast nochmal so, wer will man sein? Also in dieser Krebszeit, es gibt halt, also da ist man dann auch sehr oft jemand, der man nicht sein will eigentlich, aber du musst es sein. Weil natürlich will ein Kind nicht Chemotherapie machen und natürlich willst du das als Eltern auch nicht, aber es, the fuck, muss passieren. So, jemand muss das Kind zwingen. So, dann wird das schreiende Kind gezwungen, weil es muss, weil anders ist halt lebensnotwendig. Also das sind halt so, man wird dann da auch ein bisschen, also man muss sich antrainieren, da jemand zu sein oder sozusagen die Veränderung, die dieses Kind macht durch die Medikamente und die man dann da doch auch selber macht, mitzumachen, da muss man sich noch ein bisschen hineinzwingen. Und das fand ich sehr krass, diese andere Person sein zu müssen, weil ich hatte das Gefühl, manchmal muss ich da so ein bisschen Military Bootcamp facilitieren, aber es geht nicht anders. Und das finde ich dann aber so ein bisschen, dass man diese Kapazität in sich trägt, wenn man diese Dinge erlebt, also Mutterschaft und dann jetzt, ich sage jetzt mal dann nochmal so Extended Mutterschaft, das ist schon krass, was man da freisetzt, finde ich so, an Flexibilität und Energie. Ja.
Und wie ist das für dich heute, auf das zurückblicken, weil jetzt, ich meine, es klingt ja nach fürchterlichen Entscheidungen und Handlungen, die man da aus den richtigen Gründen quasi im ersten Moment falschen Entscheidungen muss man rechtfertigen, aber sie definieren ja eure Beziehung.
Ja, nein, das muss, also das, ja, keiner will es, das Kind zu fixieren dafür, dass es zum 45. Mal narkotisiert wird. Nein, das will man nicht, aber es muss halt passieren. Und das muss man halt trainieren, dann irgendwann auch so, dass das jetzt passieren muss. Und aber ja, eben genau den Satz, den ich vorher gesagt habe, so, man gewöhnt sich an alles, aber man muss sich dann auch wieder entwöhnen. Und das ist steil.
Und also, lässt du dich da begleiten, weil du hast gesagt, deine Tochter hat eine Begleitung?
Also ja, voll. Also wir hatten quasi ihr Vater und ich, wir haben jeweils schon sehr lange, machen wir Psychotherapie. Wir haben dann auch Paartherapie jetzt in der Zeit angefangen. Und wir gehen auch zu ihrer Therapeutin teilweise mit. Und da war auch, hatten wir schon noch dieses Thema, dieses quasi an die Schrecklichkeit sich gewöhnen und diesen Modus gemeinsam finden. Aber was ist die Veränderung heraus? Also wie kommt man, wann spielen wir nicht mehr Major and Sergeant? So. Und ich merke, dass sie und ich, das ist krass, wir verfallen da schon immer wieder hinein in diesen Modus, weil man den so krass trainiert hat. Weil das halt so wichtig war. Also weil es halt extrem wichtig ist, dass du dann auch zu Hause jeden Tag in der Früh diese Chemospritze zur selben Uhrzeit immer nimmst. Fertig. Das musst du halt aber auch wieder sozusagen aus dem System rauskriegen und das verändert so eine Beziehung natürlich extrem. Weil ich habe sehr oft jetzt zum Beispiel das Gefühl, also es ist Witz, also es ist irgendwie strange, aber manchmal habe ich wieder das Gefühl, wir sind fast eher so ein komisches Team, sie und ich. und nicht jetzt so Mama und Tochter. Das gibt es schon auch. Aber es gibt diese Momente, da fallen wir da so hinein, wo wir wie so ein, ja, wie so eine Survival Unit irgendwie sind. Und das zu verändern, ist echt nicht so easy. Oder man fliegt da immer wieder zurück. So.
Du warst ja da wahrscheinlich, du musstest da sehr stark sein für euch beide, oder? Ist das so ein Klischee, das dann eben auch zutrifft?
Ja, ja, wir mussten alle sozusagen stark sein für sie.
Also sie musste es ja auch, ne?
Genau, also und sie auch, ja. Genau, und das ist schon auch so, also ich habe das Gefühl, das ist wie so, man heult dort nicht, so, also wenn man dann da ist im Spital, reißt man sich zusammen, weil das natürlich für sie sonst verunsichernd ist. Aber ja, sie musste, und das ist auch was, das schwierig ist, bei ihr wieder heraus zu verändern, dieses, ich muss das schaffen. Ich, also, das, ich muss das aushalten. Ich muss.
Es geht immer um alles.
Genau, es geht immer um alles, genau. Und man muss immer alles, man muss sehr viel aushalten. Und es gibt sehr viele Erlebnisse, wo man merkt, die kommen immer wieder zurück. So, also die waren irgendwie scheiße und die waren so eine Veränderung für sie, dass das lang hält.
Bei mir geht die ganze Zeit hoch, jetzt wo du das erzählt hast, es gibt ja so zwei unterschiedliche Typen von Parentifizierung, dass ein Kind, das quasi die Verantwortung von einem Elternteil zu übernehmen hat. Das ist immer falsch, es gehört nie, es gehört in keine Kindheit rein, aber es passiert zum Beispiel, sagen wir, die Eltern können sich aufgrund von ganz konkret Substanzkonsum, kümmern sich nicht und das Kind muss sich um sich selber kümmern. Es gibt keine Umarmungen und das Kind muss selber lernen, das zu machen. Es ist ein kompletter Missbrauch eigentlich, obwohl vielleicht nie irgendwie jetzt jemandem die Hand auskommt. Die andere Art von Parentifizierung ist, wenn ein Kind sich um ein anderes Kind im Familienverbund zu kümmern hat, weil niemand da ist. Ist bedeutend weniger schlimm, also quasi so im eigenen Erleben, aber es ist trotzdem Parentifizierung. Und ich dachte dann, das hier ist eine nochmal andere Art von Parentifizierung, die aber quasi wirklich nicht lösbar ist. Quasi niemand hat etwas, wie bei diesen anderen Formen, die ich genannt habe, Schlimmes verbrochen eigentlich. Kein Elternteil hat versagt, sondern du hast geowned als Elternteil und trotzdem musste sie erwachsen sein, erwachsener als sie jemals, also als sie die nächsten 15 Jahre, 18 Jahre sein sollte.
Ja, und auch so dieses, quasi die Kinder müssen verstehen, was da passiert ist. Dir wird auch nicht irgendwas erzählt, das wird benannt. Also bei 2,5-Jährigen. Und im Nachhinein finde ich es auch sehr, sehr gut. So. Also ich fand es sofort eigentlich gut. All diese Dinge gehören so in diese Kategorie von, das sind Dinge, die man nicht erlebt. So. Und ich finde, egal was für Dinge man erlebt, die in die Kategorie Dinge, die man nicht erlebt, gehören, die sind nicht so ganz easy einordnenbar. Mhm. Weil sie halt so eine krasse Veränderung bringen. Und das habe ich jetzt auch öfter zu Freundinnen und so gesagt, quasi wie so, ich tue mir so schwer, weil ich habe keinen Vergleich. Ich kenne ja niemanden, der das erlebt hat. So. Ich weiß ja nicht, wo das hinführt. Gibt auch wenig Literatur, tatsächlich. Und das finde ich auch so einen Punkt. Also bei Sachen, die sich verändern, finde ich immer schön, wenn du sehen kannst, da ist das so passiert. Da ist das so passiert. Das ist irgendwie, bei denen ist das so. Genau, da ist das so gegangen. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, ich habe weder in meinem Freundeskreis noch Familie einen Vergleich. So, ja.
Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn es ihr einfach den eigenen Weg da geht. Also geht man ja sowieso, aber hast du Taktiken oder irgendwas mit deinem Kind, wie ihr Leichtigkeit wieder in den Alltag zurückbekommt, wie das geht, dass man quasi nicht mehr an diese stressigen Sachen denkt oder so? Denkt?
Ja, total, das war immer schon so. Also ich meine, sie ist eh krass. Also sie hat ein Film-Knowledge, das, glaube ich, wenig Erwachsene haben. Auch eine große Musical-Kenntnis in jede Richtung. Sie hat schon während der Krankheit konstant alle möglichen, von West Side Story bis Chitty Chitty Bang Bang, alles reenacted im Krankenhaus mit Kostüm. Und ich glaube, das war schon eine Strategie. Also ich habe wirklich an Tag 1, wie sie gezogen wurde ins Spital, weiß ich noch, ist dann irgendwann meine Mutter gekommen, dann bin ich zum Biber und zum Libro gegangen und habe extrem viel so Peppa Pig und sonst was Deko-Zeug geholt und wir haben das Zimmer voll dekoriert. Ich weiß noch, eine der Krankenschwestern ist reingekommen und war so, wow, du hast das schönste Zimmer auf der Station. Und das war natürlich, hat ihr so total viel gegeben, sofort so. Also ich glaube, wir haben das schon versucht, so von Anfang an so zu ownen, diesen Einschnitt, so auf eine Art. Und sie auch. Also, und sie hat auch, sie hat sich geschminkt und gedressed, sobald sie irgendwie ansprechbar war im Spital. Und das ist bis heute geblieben. Also sie ist eine totale Showbombe, würde ich sagen so. Und dazwischen redet sie halt. Und manchmal ist das Reden stressbeladen und dann manchmal ist das Reden aber auch einfach so, das ist halt so, das war halt so. Also dann erzählt sie halt der Bäckerin, dass sie Krebs gehabt hat. So, fertig. Also das ist sehr, das variiert extrem. Also sie integriert das schon sehr, sehr krass. Und ich glaube, was schon passiert ist, ist dieses sehr, dass man halt lebt, was es zu leben gibt. Also so. Und dass man die Dinge, die man macht, auch wirklich ernst meint. Also so. Ja.
Ich wollte noch woanders hin, nämlich, also quasi so Veränderung, die gelingt oder Veränderung, die, also wo man sich so auf die Schultern klopfen kann. Und ich finde eine, wo ich das, ich glaube, ich, dass ich sogar weiß, aber wo ich das Gefühl habe, dass alle in diesem Raum sich auf die Schulter klopfen können, das ist, hat mit so der Abgrenzungskapazität zu tun. Und konkret, ich finde, wir jetzt, also Philipp, Kevo, ich, wir stehen auch mit dem Podcast besser da, weil wir irgendwie da jeder für sich gelernt hat, im eigenen Leben wirkmächtiger durch Abgrenzungskapazität, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber zu sein.
Die Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen, oder wie?
Nein, oder was einfach meinst Leuten du mit sagen, Abgrenzungskapazität? Na, ja, ich möchte keine Beispiele von uns jetzt nennen, aber ich möchte so, für mich ist das, wenn das Leben schiebt ja ständig irgendwelche Situationen her, beim Machen, jetzt wie das, was die Sarah erzählt, hast du nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen, also, du musst dich verhalten. Aber es gibt ja andere, wo du sagen kannst, nein, ich möchte das nicht. Und das ist sehr, bei vielen Menschen, die ich kenne, eigentlich eine sehr hart erarbeitete Fähigkeit. Weil wir kriegen das kaum mit. Wir kriegen ja eher mit, quasi Regeln zu verstehen und systemisch uns einzufügen. Aber dort findet kein Glück statt. Also kurzfristig, ja, passt. Kriegst du eine gute Note in der Schule. Aber ich meine, wir sind ja eine unglückliche Gesellschaft im Schnitt. Und wir haben ja hier noch nicht einmal eben die Krisen. Also ich meine, wir haben genug Krisen. Also brauchen wir nur über Femizide anfangen zu reden und dann hören wir eigentlich nicht auf. Aber grundsätzlich, wir könnten ja... Es könnte ja hier das Paradies sein. Und ich finde, so für mich findet ganz viel von dieser eigenen Entwicklung halt hat auch mit Abgrenzungs, vielleicht die Erlaubnis, die man in sich trägt, Nein zu Dingen oder zu Menschen oder zu Dingen.
Die Erlaubnis, einfach man selbst zu sein oder sowas, ja. Dass man sich Dinge erlaubt, finde ich, ist eine schöne Sache.
Naja, und auch Verhandlungen, oder? Also im Sinne von, also Kompromisse, lernen auch mit Kompromissen umzugehen und einfach mit Leuten zu reden und zu verhandeln in Wirklichkeit.
Und dafür musst du aber zuerst einmal wissen, wo du stehst. Und ich habe das Gefühl, wir haben so oft das Gefühl, dass wir eigentlich schon wissen, wir sind links oder wir sind für Gleichberechtigung. So, aber wenn es jetzt um die konkreten Handlungen dann im Alltag geht und das sind so, oder Mikrohandlungen, dann habe ich bei mir oft das Gefühl, dass ich schnell einmal gar nichts weiß. Ich muss zuerst mal draufkommen, dass ich hier eine Meinung haben sollte, weil ich sonst gar nicht mich verhalten kann. Und ich glaube, dass das auch schon eine Art von Fawning ist. So. Deswegen, für mich bedeutet Abgrenzen einfach Leuten, die nicht, wo ich das Gefühl habe, die passen nicht in mein Leben oder das möchte ich nicht in meinem Leben, im krassesten Fall wirklich eine Handlung zu setzen und das nicht mehr zuzulassen. Ist ja mein Leben. Ich kann ja da tun und lassen, was ich möchte. Natürlich eben given certain circumstances.
Und sagen, was man braucht.
Ja.
Ich finde, das ist so, wenn ich zurückdenke an, wie war ich mit 15 oder mit 18, was auch immer. Also da habe ich nicht formulieren können, was brauche ich jetzt oder so. Und da bin ich schon dankbar, dass ich das jetzige Alter erreicht habe, dass ich sagen kann, genau so. Und wenn es dann nicht so wird, ich meine, kann man überlegen, ob ich es dann trotzdem will, aber ich brauche das. So. Dass man sich selbst ernst nimmt irgendwie. Und bei mir war es oft so, ich habe immer drauf geschaut, was brauchen denn die anderen, wie kann man da irgendwie so tiptoen, ne? So ein bisschen. Und jetzt stehe ich halt da mit einem Fuß und es passt oder es passt nicht, ist es okay. Also dieses ständig jemandem gefallen zu müssen, finde ich, das verändert sich im Laufe der Jahre und dann bin ich sehr, ja, sehr froh, dass es wirklich so ist. Also auch wenn ich es immer wieder sage, ich bin so froh, aber es ist so. Das ist so eine Errungenschaft.
Ja, und das schafft Ruhe. Also bei mir manifestiert sich das so, dass ich bin einfach ruhig.
Und ich finde das einfach super.
Na wirklich, es ist so, es gibt nichts. Es gibt einfach nichts zu sagen in Wirklichkeit. Warum bin ich in diesem Podcast? Es gibt nichts zu sagen, ich bin ruhig. Es ist wirklich schön, es ist wirklich na, schön einfach. Ja.
Deswegen bin ich so ruhig.
Ja, aber das ist, finde ich, schon auch etwas, also etwas, was ich an Veränderungen beschreiben kann, ist einerseits auch dieses, was ich vielleicht versucht habe zu sagen, mit diesem zu wissen, was wirklich was für einen zählt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so zu wissen, wo braucht es einen und wo nicht.
Und ohne, ja, klar.
Logisch. Also so und wo ist es jetzt okay, das oder gut oder wichtig, dass ich das mache und wo muss man auch irgendwie wie sagen, so hey, ich glaube, das ist jetzt irgendwie nicht die Aufgabe, die ich machen muss. Voll. Fertig. Mhm. Und ich glaube, das ist schon noch eine große Veränderung so bei mir, die ich beobachte, wo man so die Ruhe gewinnt, zu sagen, hey, in dem Fall habe ich was zu sagen, in dem Fall habe ich auch, also kann ich was leisten oder beitragen, aber in dem Fall wisst ihr, ich glaube, es wäre einfach besser, es macht wer andere.
Ja, ja, voll.
Meinst du da Nein zu sagen einfach?
Nein sagen, aber vor allem, aber ein Nein mit sozusagen einem...
Ein warmes Nein.
Ja, aber ein Nein mit einem auch nicht zu sagen, nein, ich mache das nicht, sondern einfach zu sagen, das gehört woanders hin. Mhm. Das gehört nicht zu mir. So. Ja. Das finde ich jetzt wie noch einmal so ein bisschen was anderes. Nein sagen ist auch ein Ding, aber also ich hatte letztens, wurde ich angefragt für eine Jury, die ich eigentlich, die sehr wichtig ist und die ich sehr toll finde. Und ich wusste aber einfach, ich habe das der dann erklärt und gesagt, so, schauen Sie, ich weiß, dass das wahnsinnig knapp wird, ich müsste so und so anreisen, ich kann mir das nicht mit dem Fokus anschauen, mit dem ich das anschauen würde wollen. Ich weiß, ich werde gestresst sein und ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So. Ja. Und dann war sie urcool und hat gesagt, wissen Sie, vielen Dank, dass Sie das so sagen. Wir haben dann sehr oft Leute, die irgendwie sagen, schicken Sie uns vorher das Video und bla bla. Und dann habe ich gesagt, nein, ich finde, das kann man nicht per Video beurteilen. Das muss man in echt anschauen, diese Sachen. Dann war ich so, ja, vielen Dank, dass Sie das so sagen. Finde ich total gut. Telefonieren wir nächstes Jahr nochmal, da gibt es das eh wieder. Und dann dachte ich so, ah ja, cool, siehst du, weil das ist dann nicht, dass ich einfach nur sage, nein, ich kann nicht oder ich wurschtel es irgendwie rein, sondern halt zu sagen von so, ich glaube, das braucht einen anderen Platz.
Aber da geht es ja auch irgendwie darum, um das ehrlich zu kommunizieren, oder? Um voll. Keine Angst davor zu haben, ja, dass genau. Der andere jetzt irgendwie böse ist oder ja. Sowas. Sondern
ja, und sich dann die Größe und die Ruhe zu nehmen und die Erfahrung und zu wissen, also zu sagen, das macht, glaube ich, keinen Sinn so einfach. Und das klingt jetzt so klein, aber ich finde, diese Dinge sind ziemlich essentiell und das sind, merke ich, bei mir sind eine Veränderung, die mit so einer gewissen Form von Leichtigkeit machen zu können. Also das ist schon was, das anders geworden ist in den letzten 3-4 Jahren.
Ja. Etwas, wo Leichtigkeit drinnen steckt, das begrüße ich sowieso immer gerne.
Ja.
Eine Frage noch. Auf welche Veränderung, die noch auf dich zukommt, freust du dich? Christian.
Familie.
Da lass das stehen. Punkt.
Naja, also jetzt glaubt natürlich jeder, ich bin schwanger. Aber naja, das ist was, das ich warte seit langem drauf. Es gibt sehr gute Gründe, warum ich noch immer warte. Aber irgendwann reicht es dann mit dem Warten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das sehr stark beeinflussen kann. Ich versuche, akzeptierend zu sein gegenüber dem Lauf des Universums. Aber das ist eine Veränderung, wo offensichtlich ich mich, wie jeder vernünftige Mensch, mich anscheiße davor, aber was ich mir sehr ersehne.
Alle nicken.
Ja, ja.
Philipp, hast du auch was zu bieten?
Nein, ich bin total in der Ruhe, wirklich. Ich fühle mich irgendwie so ankommen, so blöd es klingt, aber ich bin so entspannt wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Es klingt so blöd, weil ich so viel zu tun habe auf der anderen Seite.
Substanzen sind es.
Keine.
Alkoholfreies Bier.
Ja, genau. Keine Substanzen. Und
das sind die Synthes.
Früh schlafen, genau, das sind diese Frequenzen da.
Also das möchte ich kurz sagen. Wir sind im Podcast, deswegen eigentlich, man könnte das ja hören, aber jetzt gerade nicht. Aber ich kam vor euch, so eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher, und der Philipp hat noch aufgenommen und ich durfte daneben sitzen, mein Ding machen und dann was ich da gehört habe, war unglaublich. Also es war, keine Ahnung, es ist ja für eine Aufnahme, man weiß, also für eine Platte ist es unklar, ob es da landen wird, aber du hast auch erzählt, was Musik mit dir macht momentan, wenn du da drin sitzt. Mhm. Also,
naja, aber das ist nicht erwähnenswert. Nein, ich bin, um da nochmal anzuknüpfen, nein, ich bin einfach wirklich, bin so entspannt wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Ich freue mich auf die Pension.
Familie, die wirst Pension. Du nicht haben.
Ja, Moment, ja. Schauen wir mal.
Der Creative. Ja.
Ja. Sarah, auf welche Veränderung, die noch auf dich zukommt, freust du dich? Gibt es sowas?
Das ist gerade schwierig, oh Gott. Ich freue mich, glaube ich, darauf, also das ist jetzt wirklich ganz beruflich, aber ich freue mich darauf, dass der Betrieb, den wir jetzt begonnen haben mit dem Theater, der jetzt immer extern gespielt hat, weil wir general sanieren, dass der dann wirklich an diesen Ort einzieht. Und ich freue mich darauf zu sehen, was das für welche Menschen das sozusagen im Endeffekt ein Zuhause werden kann, dieser Ort. Weil im Moment haben wir immer so das Publikum von den Orten, wo wir spielen, und so ein bisschen unser eigenes, aber das kann man nicht so genau definieren. Und ich bin jemand, der so Inhalt und Struktur nicht wirklich trennen kann, oder mich interessiert einfach beides. Das ist jetzt so... Ich komme einfach aus einer Architektenfamilie. Mich interessiert, wie Orte funktionieren und wie sie strukturell eingebunden sind. Und da, ich freue mich sehr auf diese Veränderung, dann wirklich in diesem Theater, in der Gumpendorfer Straße zu spielen und zu sehen, was mit diesem Ding alles noch kann. So, ja.
Ich freue mich auch darauf, wie du die Räume fühlst, was da für Geschichten gespielt werden. Mhm.
Und du?
Ich?
Ja. Worauf freust du dich?
Ja, das Kunst und Klischee wird sicher irgendwann einmal durch Österreich touren. Bin mir ziemlich sicher.
Schön, das ist eine schöne Vorstellung.
Ja. Und vielleicht kommt es ja auch mal zu uns ins Haus.
Ja, ja, also ich finde es schön, an verschiedenen Orten in Österreich zu sein, mich mit Menschen zu connecten und so Räume der Begegnung zu schaffen und Austausch und spannende Inputs mitzunehmen mit neuen Gästen und Gästinnen und dann, dass man dort sitzt und einfach miteinander zusammensitzt und redet. Wie schön. Mhm. Zusammensitzen, beieinander sein in echt und das Leben genießen. Schön, dass wir da sind.
Ja.
Ja.
Schön. Meine Damen und Herren, das war unser erster runder Tisch scheinbar. Sarah, wie war's? Würdest du es Leuten empfehlen?
Sich hier zu sitzen und zu reden?
Ja, das oder anhören oder was auch immer.
Ja, anhören, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe euch sehr gerne zugehört, so drum hören euch wahrscheinlich, hören das sicher auch andere Menschen noch gern. Und reden ist sowieso total super, ja. Man sollte immer viel miteinander reden.
Lasst uns den runden Tisch weiterführen.
Ja.
Schauen wir mal, was passiert.
Lassen wir weiter rollen. Cool. Gut. Danke fürs Sarah. Danke, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Philipp, danke, Sarah. Danke, dass du da warst. Auch das war nicht selbstverständlich.
Ja.
Voll schön. Danke, Kilo, Christian.
Danke. Ja, danke.
Danke an uns alle. Und wir hören uns in der Serie.
Jetzt singen wir Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Hey, tschüss. Nein. Lass mal das. Tschüss.
Achso,
du wolltest wirklich
singen.
Nein.
Oh Gott.
Du hast gesagt, tschüss, Bell.
Was? Tschüss, Leon. Bell. Tschüss, Bell.
Ich habe mich total gewundert.
Audiamo Plus. Wir hören uns.